Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. In den USA wird heute der Opfer der Anschläge vor 9 Jahren gedacht. Am 11. September 2001 hatten islamistische Terroristen mehrere Passagierflugzeuge entführt und in das New Yorker World Trade Center und das Pentagon in Washington gesteuert. Ein viertes stürzte über Pennsylvania ab. Fast 3000 Menschen kamen ums Leben. In New York wird das Gedenken überschattet vom Streit, ob in der Nähe von Ground Zero, dem Anschlagsort, eine Moschee errichtet werden kann.
Glockenschlag um 8.46 Uhr, exakt um diese Zeit, schlug die erste Maschine vor 9 Jahren im World Trade Center ein. US-Vizepräsident Joe Biden und der New Yorker Bürgermeister Bloomberg legten Rosen in der immer noch provisorischen Gedenkstätte nieder. Und noch immer rangen viele Familienmitglieder der durch den Terroranschlag Umgekommenen mit ihrer Trauer. Wie jedes Jahr verlassen Familienmitglieder über mehrere Stunden die Namen der auf Ground Zero Umgekommenen. Besonders in New York, aber auch weltweit, haben diese Bilder von den Anschlägen sich für immer in das kollektive Gedächtnis eingebrannt. Keine andere Tragödie hat sich in unserer Stadt so tief eingeschnitten wie diese, sagte der New Yorker Bürgermeister Bloomberg. Feuerwehrleute trauerten um ihre damals umgekommenen Kameraden am Pool des Gedenkens. Noch immer ist Ground Zero eine riesige Baustelle und wird es wohl noch auf Jahre bleiben. Gestern Abend kam übrigens jener fundamentalistische Pastor in New York an, der in Florida Koranbücher verbrennen lassen wollte. Diese Aktion hat er inzwischen endgültig abgesagt.
Zum ersten Mal sind die New Yorker an einem Gedenktag an den furchtbaren Terroranschlag vor 9 Jahren gespalten. Soll und darf hier ein islamisches Gemeindezentrum mit Gebetsraum gebaut werden oder nicht? Demnächst werden hier Demonstrationen von Befürwortern und Gegnern beginnen, die das Bild dieses Nachmittags in New York wohl prägen werden.
Gedenken auch vor dem Verteidigungsministerium in Washington für die Opfer des Terroranschlags und, wie es hieß, für alle, die seitdem als Soldaten in den Krieg zogen und nicht lebend wiederkehrten. Es war keine Religion, die uns angegriffen hat, mahnt der US-Präsident. Es war Al-Qaida, eine jämmerliche Bande, die Religion pervertiert. Und so sehr wir deren Intoleranz verurteilen, so sehr stehen wir zu unserer Tradition als tolerante, vielfältige Nation. In den Trümmern des Pentagon waren damals 184 Menschen umgekommen, einschließlich der Insassen des gekaperten Flugzeugs, das in das Gebäude gestürzt war. Mag sein, dass die Angreifer unsere Nation spalten wollten, doch wir dürfen ihre Vorurteile nicht übernehmen, so Obama. Mag sein, dass sie Konflikte zwischen Religionen schüren wollten, dennoch werden wir nie im Krieg mit dem Islam sein. Die Hinterbliebenen in Trauer, politische Auszeit in der Hauptstadt, zur Rückbesinnung, zumindest einen Tag lang.
Obamas Bemühen ist erkennbar, den Religionsstreit aus der Tagespolitik herauszuhalten oder noch besser, ganz hinter sich zu lassen. Dass die Zündelei von Florida wohl ausfällt, gilt als gutes Zeichen. Aber es ist Wahlkampf. Das Motto Versöhnen statt Spalten könnte da draußen im Lande schnell verklungen sein.
Der Immobilienfinanzierer Hypo Real Estate bekommt weitere staatliche Hilfen. Das Geldinstitut erhält nach Angaben des Bankenrettungsfonds SOFIN vorübergehend neue Garantien in Höhe von 40 Milliarden Euro. Damit soll zweierlei erreicht werden. Zum einen will die SOFIN mit den Bürgschaften die Einrichtung einer sogenannten Bad Bank absichern. Darin sollen zurzeit wertlose Papiere ausgelagert werden. Zum anderen sollen die Garantien als Schutz vor Turbulenzen an den Kapitalmärkten dienen.
Die Hypo Real Estate, Deutschlands einzige verstaatlichte Bank, braucht vom Staat weitere Garantien, um marktbedingte Engpässe bei der Geldbeschaffung zu überbrücken. Bislang wurden an Kapital 8 Milliarden Euro tatsächlich ausgezahlt, 102 Milliarden Euro als Staatsgarantien bisher zur Verfügung gestellt und dazu kommen jetzt zusätzlich 40 Milliarden Euro, die bis Jahresende gültig sind. Der SOFIN, der Sonderfonds Finanzmarktstabilisierung, eingerichtet von der Bundesregierung, sieht die weiteren Staatsgarantien als unabdingbar.
Sie ist in der internationalen Finanzwelt, in den Märkten der Welt sehr stark verankert und eine Gefährdung der HAE hätte eine deutliche und nachhaltige Gefährdung nicht nur des deutschen Finanzmarktes, sondern auch des Weltfinanzmarktes zur Folge.
Damit die Bank weiter Geld verdienen kann, so wie vor der Finanzkrise, soll in den kommenden Wochen die sogenannte Bad Bank die Arbeit aufnehmen. Das heißt, die wertlosen Papiere werden ausgelagert und die Bank fängt sozusagen mit frischem, sauberem Geld über die zusätzlichen Staatsgarantien neu an. 20 Milliarden Euro braucht die Bank für diese Bad Bank, für die Auslagerung der Risikopapiere und 20 Milliarden Euro, um marktbedingte Engpässe auszugleichen. Kritik kommt von der Opposition im parlamentarischen Kontrollgremium. Die befürwortet zwar die Unterstützung, fühlt sich aber nicht ausreichend über die neue Hilfe informiert. Außerdem:
Es zeigt nur, wie fragil die Situation am internationalen Kapitalmarkt und in der Bankenszene ist. Das kann extrem negative Auswirkungen auch nochmal für die Wirtschaft in Deutschland haben. Hier gilt es, Vorsicht zu wahren.
Den zusätzlichen Staatsgarantien für die Hypo Real Estate muss noch die EU-Kommission zustimmen.
Im Bund der Vertriebenen herrscht weiter Empörung über die Kritik an Präsidentin Steinbach und an zwei Funktionären. Auf der Veranstaltung Tag der Heimat in Berlin wies Steinbach heute Vorwürfe zurück, Geschichte verfälscht zu haben. Hintergrund sind Äußerungen über die Rolle Polens vor Beginn des Zweiten Weltkriegs. Unterstützung kam vom bayerischen Ministerpräsidenten Seehofer. Er sagte, die Vertriebenen hätten sich immer für Versöhnung eingesetzt.
Für Erika Steinbach geht es heute vor allem um eins, um die Aussage, mit der sie einen Eklat ausgelöst hat. Bei einer Vorstandssitzung der CDU hatte sie gesagt, sie könne nichts dafür, dass Polen bereits im März 1939 mobil gemacht habe. Für viele ist das Geschichtsfälschung, Kritik, die Erika Steinbach zurückweist. Die führenden Mitglieder des Bundes der Vertriebenen seien Demokraten, im Gegensatz zu manchem Kritiker.
Groß die Klappe aufreißen, um uns Mores zu lehren. Dann kann ich nur empfehlen, die antidemokratischen und gewaltgeprägten Lebensläufe mancher Spitzenpolitiker der Grünen Partei aufzuarbeiten.
Die Kriegsschuld Deutschlands habe weder sie noch einer der führenden Verbandsmitglieder je in Frage gestellt, betont auch der bayerische Ministerpräsident.
Sie stehen auf dem Boden unseres Grundgesetzes. Sie sind aufrechte Demokratinnen und Demokraten und keine Revanchisten.
Die bayerische Landesregierung lasse die Vertriebenen nicht allein. Unterstützung, die Erika Steinbach gefallen dürfte. Dennoch eine neue Partei rechts der CDU könne sie sich vorstellen, sagt sie. Eine Idee, die Seehofer für überflüssig hält.
CDU und CSU werden die Ängste, Fragen, Probleme, die die Menschen haben in unserem Lande, Stichwort Integration, nicht nur diskutieren, sondern dort, wo es noch Probleme gibt, die sie auch lösen.
Vorerst wird Erika Steinbach in der CDU bleiben. Ihr Rückzug aus dem Parteivorstand sei keine grundsätzliche Abkehr von der Partei.
In der unionsinternen Diskussion über eine Reform der Bundeswehr schwenkt CSU-Chef Seehofer auf die Linie von Verteidigungsminister zu Guttenberg ein. Wie Seehofer in Berlin sagte, habe er mit Guttenberg gesprochen. Jetzt seien beide einig, eine Reform sei möglich. Guttenberg will die Wehrpflicht aussetzen. Seehofer hatte sich lange dagegen gewandt.
Die EU-Außenminister wollen die Zusammenarbeit mit der Türkei verbessern. Nach einem Treffen in Brüssel warb die EU-Repräsentantin für Außenpolitik Ashton dafür, die Beziehungen in jedem Fall zu stärken, unabhängig von der Frage einer Mitgliedschaft. Die EU bietet der Türkei einen strategischen Dialog an, vor allem zu Krisenthemen wie Nahost und Afghanistan. Zugleich forderte Ashton Ankara zu weiteren innenpolitischen Reformen auf.
Eine herausragende Persönlichkeit der DDR-Bürgerrechtsbewegung ist tot, Bärbel Bohley. Sie starb nach schwerer Krankheit im Alter von 65 Jahren. Von den DDR-Machthabern wurde die Malerin wegen ihres Engagements für Demokratie verfolgt. Im Herbst 1989 gründete sie das Neue Forum mit, das zu einer Massenbewegung für gesellschaftlichen Wandel wurde. Bundeskanzlerin Merkel würdigte Bohley als Wegbereiterin der deutschen Einheit.
Bärbel Bohley hat ihr Leben lang gekämpft. In den 80ern setzt sich die Künstlerin in der DDR für Versammlungs- und Meinungsfreiheit ein. Ausstellungs- und Verkaufsverbot für ihre Bilder die erste Konsequenz. Dann wird sie in den Westen ausgewiesen. Kurz vor dem Mauerfall kehrt sie zurück und wird Mitbegründerin der Bürgerbewegung Neues Forum. Den Fall der Mauer muss sie erst verarbeiten.
In diesem ersten Strom konnte ich irgendwie nicht mitlaufen, weil es in gewisser Weise auch ein Schock für mich war, ja. Einfach diese Mauer weg und durchlässig, die mein ganzes Leben beeinflusst hat.
Und die Vergangenheit lässt sie auch nach der Wende nicht los. Als eine der ersten sieht Bärbel Bohley ihre Stasi-Akten ein. Sie will wissen, wer sie damals bespitzelt hat.
Ich lasse mir das eigentlich nicht so vorwerfen, dass ich hier eine IM-Jagd beginne. Erstens habe ich von der GOG-Behörde noch nicht einen einzigen IM genannt bekommen, obwohl sie nach dem Gesetz dazu verpflichtet ist und ich immerhin in meinen Akten über 100 gefunden habe.
Einer davon behauptet sie, ihr Rechtsanwalt Gregor Gysi. Der klagt dagegen und bekommt Recht. Irgendwann versucht sie, mit der Vergangenheit abzuschließen, engagiert sich jahrelang in Kroatien für Bürgerkriegsopfer. Erst durch ihre Krebserkrankung kommt Bohley zurück nach Deutschland.
Bei den internationalen Filmfestspielen in Venedig sind vor wenigen Minuten die Preise vergeben worden. In den vergangenen Tagen waren 24 Filme in das Rennen um den Goldenen Löwen gegangen. Siegerin wurde die Regisseurin Sofia Coppola aus den USA mit ihrem Film Somewhere. Darin beschreibt sie die innere Leere eines Hollywood-Stars. Die Tochter von Francis Ford Coppola setzte sich auch gegen den deutschen Beitrag mit dem Titel 3 von Tom Tykwer durch. Leverkusen hat am dritten Spieltag der Bundesliga die zweite Niederlage in dieser Saison knapp vermieden und bei Hannover in letzter Minute noch ein 2:2 erreicht. Und nun die Wettervorhersage für morgen Sonntag, den 12. September.
In der Südosthälfte Deutschlands scheint morgen dank Hochdruckeinfluss noch verbreitet die Sonne. Währenddessen lenkt ein Tiefausläufer über der Nordsee wieder Regenwolken und kühlere Luft heran. Diese Wolken liegen schon heute Nacht über dem Nordwesten und bringen örtlich etwas Regen. Richtung Osten und Süden ist es klar oder nur leicht bewölkt. Stellenweise bildet sich Nebel. Am Tag ist es in der Südosthälfte überwiegend sonnig. Von Westen breiten sich im Laufe des Tages dichte Wolken aus und bringen Regen oder Schauer, örtlich auch mit Blitz und Donner. Dabei sind stürmische Böen möglich, sonst weht der Wind schwach bis mäßig aus unterschiedlichen Richtungen. Im Südosten heute Nacht 5 bis 9, im Nordwesten milde 14 bis 15 Grad. Dort bleibt es morgen mit 17 Grad am kühlsten, am Oberrhein dagegen bis 26 Grad. Am Montag besonders im Osten und Süden noch Regen, sonst wird es langsam wieder freundlicher. Am Dienstag fällt in der Nordhälfte zeitweise Regen, dazu windig, Richtung Süden meist freundlich und trocken. Am Mittwoch wechselhaftes und vor allem in Küstennähe sehr windiges Wetter.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen heute um 22.05 Uhr mit Tom Buro. Darin Tag der Heimat, was die Vertriebenen zur deutschen Kriegsschuld sagen und Bild der Seele, was Selbstporträts über Künstler erzählen.